Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen sind, dass wir an diesem Sabbat einen neuen Teil unserer Lektion, unseres Lektionsthemas Markus-Evangelium studieren dürfen. Ich freue mich über eure Gegenwart. Ich stelle euch wieder vor, obwohl alle euch schon kennen, den Helmut, den Alejandro und die Rebecca und ich selber, ich stelle mich jetzt nicht vor, aber wir beten am Anfang gemeinsam. Unser lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir, dass du uns dieses Wort heute ans Herz legst. Wir danken dir für all jene, die mit uns gemeinsam mitdenken, mitlesen, mitstudieren. Herr, segne uns durch die Gegenwart deines Geistes und leg uns dein Wort kräftig aus. Im Namen Jesu, Herr, bitten wir es. Amen.
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 Eine klare Sache, Markus Evangelium Kapitel 7, mit einigen interessanten Wendungen da drinnen. Und ich schlage vor, wir gehen gleich rein, ohne lange Wenns und Abers. Lieber Helmut, liest uns du mal die ersten Verse hier. Und zwar Markus 7 von Kapitel 1 weg bis Vers 1 weg bis Vers 13. Wir machen es genauso, wie es eingeteilt ist hier. Markus 1 bis Vers 13. 7 bei 1 bis 13.
Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, das Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und auch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernen Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie die Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und vielen anderen ähnlichen Dingen, die tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen soll, dann gestattet ihr ihm nicht auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun, sondern so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr.
Also soweit ist noch nicht ganz fertig, aber bis hierher mal. Interessant möchte ich gern darstellen, welche Umstände, welche Begleitumstände wir hier haben. Haben wir ungefähr eine Idee, wo das gewesen ist? Das heißt hier in Vers 1 noch nicht einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist da gerade?
Ja, von der Geschichte, die davor sich abspielt, da haben wir Jesus einmal in Bethsaida, das ist in Kapitel 6, Vers 45, das heißt am See Genezareth, so an der Nordseite des Sees, eher noch so zur Grenze schon Richtung 10-Städte-Gebiet. Also man könnte sagen, so Vororte vom heidnischen Gebiet. Und dann unten in Vers 53 haben wir dann noch Genezareth, das erwähnt wird. Also wahrscheinlich schon irgendwo dort noch im israelischen Gebiet an der Westseite vom See Genezareth.
Woher kommen die Leute aus Jerusalem? Wieso sind die plötzlich da? Also im Verlauf des Markus-Evangeliums. Was ist da mit den Leuten aus Jerusalem? Warum sind die da?
Die haben eine gewisse Versammlung, scheint so. Ja? Also die haben ein Ziel und ja, scheinen da wohl ein bisschen zu bespitzeln. Sieht zumindest so aus.
Ich habe auch das Gefühl. Also die kommen, um ihn zu überprüfen. Warum mögen die kommen, angesichts dessen, was vorher schon da war im Markus-Evangelium? Was denkt ihr?
Naja, eine Geschichte, die davor stattfindet, war die Speisung der 5000. Mhm. Und die hat sich sicher wie ein Flug verbreitet. Mhm. Und da wollten sie nachschauen, was ist da los?
Mhm. Das gab ja auch einen Vorfall in Nazareth und so weiter. Mhm. Die ganze Gegend rund um den See Genezareth ist sozusagen von Jesus ja bis dahin betreut worden. Mhm. Und das hat sich nach Jerusalem durchgesprochen.
Wir haben noch in einer unserer vergangenen Wochen, hatten wir in Kapitel 3 die Heilung eines Mannes an einem Sabbat. Mhm. Und da waren die Pharisäer und Schriftgelehrten ja so verhärtet in dem Herzen, dass selbst ein Wunder ihnen nicht die Augen öffnen konnte. Und dieser Moment führt dazu, dass die Pharisäer sich mit den Anhängern des Herodes verbinden. Also das heißt, die Leute, die sozusagen von politischer Ebene in Jerusalem regierten, setzen sich zusammen mit den Geistlichen, die sonst nie zusammengekommen sind. Und da merken wir, das ist wirklich bis an die zentralen Stellen des gesamten Landes hier gekommen, dass sie sich überlegen, wie werden wir denn Jesus los?
Es erinnert mich ein bisschen an die Kindheitsgeschichte Jesu aus dem Matthäusevangelium. Du hast die ähnlichen Akteure, nicht? Du hast in Jerusalem die große Gefahr, du hast die Schriftgelehrten, die sagen, dass sie nach Bethlehem gehen sollen, du hast den Herodes, der ihn umbringen will. Das ist interessant, das scheint so ungefähr die Herodes-Geschichte bei Markus zu sein, so, der ja über die Kindheit Jesu nichts sagt. Aber die Feinde haben sich offensichtlich nicht geändert. Die kommen jetzt, um ihn bespitzeln, und sie finden was. Was finden sie?
Naja, aber an ihm finden sie ja nichts. Sie finden etwas an einigen seiner Jünger.
Ja, nämlich?
Dass die sich nicht die Hände gewaschen haben.
Genau, und da müssten wir jetzt erklären, was das für ein Verständnis ist, warum sie das jetzt kritisieren können und was da in ihrem Kopf vor sich geht.
Mhm. Ja? Deutlich sind es genau zwei Vorwürfe, und zwar in Vers 5. Da werden diese zwei Vorwürfe von ihnen ausgesprochen. Warum leben deine Jünger nicht nach erstens den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot, das ist der zweite Punkt, mit unreinen Händen.
Mhm.
Das ist genau der Punkt, woran die sich stoßen.
Wenn sie sich nicht gereinigt haben, sagt sie in meiner Übersetzung. Echt? Also das meint eben diese Reinigung mit Wasser, die halt da vorausgehen muss. Ist das nicht eigentlich was Gutes? Nicht? Ihr kennt ja das Happy Birthday to you und 20 Sekunden lang die Viren abwaschen. Ist das nicht eigentlich so eine Vorwegnahme einer guten Regel hier? Oder was müssen wir uns darunter vorstellen?
Die Frage ist halt, nach welchen Satzungen, also was war denn diese genaue Satzung? War das jetzt eine Reinigung, damit hygienisch, dass der ganze Dreck runden ist?
Genau.
Oder war das einfach ein Bild von, weil sie sich von irgendwelchen, mit irgendetwas beschäftigt haben, das sie jetzt verunreinigt hat, und jetzt haben sie es halt nach Brauch so ein bisschen bewässert?
Oder ist alles unrein, sobald ich die Luft von irgendwo anders einatme als aus meiner Wohnung, oder ich weiß nicht was? Ja. Es hat, ja.
Ich meine, es hat sich ja bis heute eigentlich gehalten. Selbst meinen Kindern sage ich das und habe das gelehrt, und die waschen sich ihre Hände, bevor sie was essen. Und trotzdem ist es nicht mehr das Ritual, dass ich meinen Kindern sagen würde, und wenn ihr das nicht tut, dann verunreinigt ihr euch. Aber trotzdem ist es ja was Gutes grundsätzlich.
Ja, der Unterschied zwischen unserer Zeit und der Zeit von damals ist, wir sehen das heute aus einer Perspektive mit einer unglaublichen Geschichte der Gesundheit und Hygiene und so weiter.
Ja.
Das spielt hier in der Hinsicht nicht so die bedeutende Rolle. Ja. Denn wir haben hier in Vers 2, dass die Jünger eben nicht mit Wasser ihre Hände gewaschen haben, als sie das Brot gegessen haben. Und dann heißt es später in Vers 4, dass die Satzungen der Ältesten auch besagt haben, dass auch wenn sie vom Markt gekommen sind, haben sie sich gewaschen, und hier steht das Wort Baptizein, also quasi getauft. Sie haben sich untergetaucht. Das ist ein Reinigungsritual. Das heißt, sie haben gedacht, wenn ich da unter das Volk komme, so als Pharisäer, als frommer Mann, dann komme ich ja unter nicht so fromme Leute. Also man könnte sagen, so ein bisschen mit der Welt in Kontakt, obwohl sie alles Juden und Israeliten waren. Und dachte, danach muss ich mich erstmal wieder reinigen vor Gott. Und sie haben nicht nur sich selbst gereinigt, sondern es steht hier eben, Trinkgefäße, Krüge, Kessel und Bänke zu waschen. Bänke zu waschen.
Also wie muss man sich das vorstellen? Woher nimmt man so viel Wasser? Also angenommen, alle hätten streng das befolgt, so wie sie wollten. Woher hätten sie das Wasser genommen?
Ja.
Naja, die haben ja auch nicht so viel Wasser dafür gebraucht. Also soweit ich weiß, haben die ja nur zweimal, haben sie so zuerst die rechte Hand oder zuerst die linke Hand und dann die rechte Hand halt so, was weiß ich, vielleicht einen Becher voll halt drunter fließen lassen.
Das war jetzt leichter, ja.
Das war jetzt nicht zum Waschen, dass es wirklich rein ist. Ja. Das war ja, der Unterschied.
Wenn Sie heißt, sorgfältig die Hände gewaschen haben mit einer Handvoll Wasser, meinen Sie das, nicht? Aber die Waschungen der Becher und Krüge und der Kupfergefäße und die alle hier auch erwähnt werden.
Die mussten untergetaucht werden.
Also das ist schon ein ziemlicher und immerhin, naja, so viel Wasser werden die nicht gehabt haben. Aber gut, wir sind uns einig, es geht hier um Rituale. Es geht hier um Rituale, es geht nicht um Hygiene. Es geht auch nicht um die Frage von rein und unrein im Sinne dessen, was wir aus dem Pentateuch kennen. Sind wir uns da auch einig, nicht? Also ist nicht die Frage, aber Sie haben eine eigene Art von Verunreinigung erfunden, die halt mit allem zu tun hat, was einem im Leben so begegnet. Und das sollte man dann eben, bevor man isst, weg. Gut, Jesu Antwort beginnt mit einem Jesaja-Zitat. Und man fragt sich am Anfang, wenn man es liest, das ist jetzt interessant, wie kommt er auf diese Wendung? Es kommt so, es macht so den Eindruck, als ob Jesus da so eine Art, so wie ein Stierkämpfer zur Seite weicht, die Pharisäer in eine Richtung stoßen lässt und sie dann von hinten angreift. Wie macht er das genau?
Ja, er nimmt Worte wie Johannes der Täufer.
Ziemlich kräftig, ja.
Also das ist so ein bisschen, kennt man nicht so von Jesus, ja, aber da kommt er richtig auf den Punkt, weil ihn das scheinbar so innerlich schon so aufregt, auch im gesamten Laufe des Markus-Evangeliums merken wir, die sind im Herzen so verhärtet und sie stellen das einfach zur Schau, ihre ganzen Förmlichkeiten, dass er dann irgendwann sagt, jetzt reicht's aber, ja, das, was ihr hier tut. Also wenn diese Propheten wieder auferstehen würden, dann wärt ihr genau die, die er angesprochen hat, der Jesaja. Mhm. Ja, so wie in Vers 9 er das auch, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet.
Das mit dem Aufheben ist ein besonders schwerer Vorwurf. Denn es wäre ja eine Sache, dass man sagt, okay, wir verfeinern die Gebote Gottes, indem wir sie noch besser erklären oder noch besser sozusagen angreifbarer machen, verständlicher machen. Aber er wirft ihnen ja vor, dass sie Gottes Gebote aufheben. Schauen wir uns die Beispiele an. Wie heben sie denn Gottes Gebot auf? Durch die Überlieferung.
Also das eine Beispiel ist von Vater und Mutter ehren, wo sie sagen, naja, wenn jetzt Vater und Mutter wirklich etwas von dir verlangen, kannst du auch einen Umweg finden, um das nicht mehr geben zu müssen. Mhm. Du musst sie nicht mehr ehren. Es gibt noch einen Ausweg. Ja.
Aber hier steht es noch schlimmer. So habe ich das jetzt gelesen in der Übersetzung. Ihr lasst ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun. Mhm. Also das heißt, sobald einer irgendwie ein Versprechen an den Tempel macht, dann bedeutet das, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorgestellt haben, aber offensichtlich wirft Ihnen Jesus vor, ihr dürft dann gar nichts mehr tun für eure Eltern. Mhm. Und damit hebt ihr sozusagen Gottes Gebot auf. Ein schwerer Vorwurf. Mhm. Ich meine, im Lektionsheft kommt ja unten so eine Besinnungsfrage, die ist euch vielleicht aufgefallen. Mhm. Welche Art von Traditionen hätten wir, mit denen wir Gottes Gebot aufheben? Fällt euch da was ein? Jetzt im Vergleich, ich finde das sehr krass. Also wonach müsste ich da suchen? Gibt es da was, wo wir eine Tradition höher stellen als das Wort Gottes?
Ja, man hat manchmal den Eindruck, dass im Gottesdienst selbst manche Abläufe gewissen Leuten so wichtig sind, dass man nicht mehr darüber nachdenken kann, auf manches zu verzichten. Ja? Gerade in Bonhoeffen, wo manchmal die Gottesdienste sowieso auch länger dauern, da denke ich mir, man könnte manches weglassen, ohne dass das
sozusagen sehr leiden würde.
So ist das, ja.
Ja.
Ich meine, konkreter Ablauf, so jetzt Stichwort Gottesdienst finden wir in der Heiligen Schrift nicht, wie wir ihn heute als Gepflogenheit haben. Aber ich denke da zum Beispiel an die Situation, wo damals die Heiden hinkamen nach Jerusalem und wollten anbeten, aber sind nur im Vorhof stecken geblieben und da war ein Jahrmarkt. Mhm. Ja, da war ein rein mechanistischer Ablauf von den ganzen Riten des Volkes, die nur noch herzensentleert stattgefunden haben. Und wo ich mich heute frage, kommen Menschen, die heute Gott suchen, wenn sie in unsere Gemeinden, in unsere Gottesdienste gehen, bleiben sie stecken in so gewissen Abläufen, die vielleicht nur noch eine Förmlichkeit sind, aber wo das Herz nicht mehr drin ist? Jesus war dort, hat das gesehen und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Das Herz ist nicht mehr da. Und die Menschen, die hier anbeten wollen, ihr beraubt Gott der Ehre. Deswegen sagt er, das ist eine Räuberhülle, was ihr hier rausgemacht habt. Und ich frage mich da manchmal auch ganz ehrlich, begegnen Menschen Gott in unseren Gemeinden oder auch in unseren Bibelkreisen oder egal, was wir tun als Gemeinde, begegnen dort Gott Menschen noch Gott? Oder sehen Sie mehr Förmlichkeit als eben diese wirkliche...
Die Frage, das, was Jesus die Frage nach der Echtheit der Beziehung, das steht im Vordergrund hier. Nicht die Frage, ist da wirklich etwas da, was wir den Menschen sagen können über unsere Beziehung zu Gott oder ist da nichts und wir verkünden einfach nur ein leeres Wort? Das ist wohl der Ausschlaggebende.
Ob es vom Herzen kommt, ja, das war ja auch sein Punkt. Sein Punkt, ja.
Also das hier ist eklatant, nicht? Also dass sie das, was sie Vater und Mutter, um sie zu erhalten, geben sollten, einfach dem Tempel geben und dann dafür die Eltern nicht mehr versorgen dürfen, das ist eklatant. Also wenn er das aufgreift, ich glaube, Jesus hätte viele Dinge aufgreifen können. Und er greift genau diesen Punkt auf. Also da merkt man, wo es ihn am meisten schmerzt. Nicht? Also die biblische Religion, sage ich jetzt mal so, biblische Religion ist eine Religion für die Familie. Hm. Und dort, wo das verletzt wird, zugunsten irgendwelcher Heiligkeiten, kannst sicher sein, dass
der liebe Gott. Was mir noch aufgefallen ist hier, dass Jesaja selbst den Gedanken noch vertieft, wenn man das weiterliest, ist mir aufgefallen, Vers 16, er hat es ja damals schon getadelt dafür. Da schreibt er, oh, eure Verkehrtheit. Soll denn der Töpfer den Ton gleichgeachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Also hier wird einfach aufgezeigt, dass sie Gott letztlich hier an die Seite geschoben haben. Mhm. Also Gott selbst, der Mittelpunkt stehen soll. Und Jesus war ja hier der Mittelpunkt. Und er spricht sie da an und es hat ihnen gewiss nicht gefallen, weil sie nicht gewusst haben, dass hier Gott eigentlich in Form von Jesus leibhaftig ist. Und ein völlig verkehrtes Geschlecht eigentlich. Das Gleiche, was Jesaja damals auch schon geweissagt hatte. Mhm.
Gehen wir weiter, die Verse 14 bis 19. Alejandro, kannst du das lesen? Mhm. Da wird nämlich die Diskussion jetzt weitergeführt noch und auch zu Ende geführt.
Mhm. Also Vers 14 nach Luther, Bibel 84.
Ja. Mhm.
Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein.
Ja, das ist also die Diskussion über das, was wirklich unrein macht, nicht was sich hier die Pharisäer vorstellen. Gut, ich glaube, das kann man ja gut nachvollziehen, oder? Mhm. Das ist auch keine theologische Schwierigkeit, die er uns jetzt hier stellt. Er erklärt das einfach nicht und sagt, die Sünde in uns ist das Hauptproblem. Gut, wie passt dann dieser Satz hinein, damit erklärt er alle Speisen für rein? Das kommt mir so als wie ein theologischer Looping vor, hinein in ein Gebiet, das vorher überhaupt nicht zur Diskussion stand und auch nachher nicht zur Diskussion steht. Was macht ihr mit diesem Satz? Das ist in Vers 19.
Also es kommt immer ganz darauf an, welche Bibelübersetzung man liest. Mhm. Die meisten Bibelübersetzungen
also
haben
es. Ich habe das auch, ja. In der Elberfelder Bibel habe ich das auch. Ja.
Okay. Mhm. Dieser Satz wird sozusagen als eine Art Ergänzung hinzugefügt an das, was Jesus sagt. Es wirkt also in der Lutherbibel auch so, als hätte Markus einfach einen Kommentar jetzt noch hinterhergeschoben zu dem Wort von Jesus Christus. Aber im Griechischen, also in der Grundsprache dieses Textes, steht es eben nicht als ein Kommentar einfach nur so da und auch nicht mit diesem Erklärungswort damit, ja, erklärte damit er.
Erklärte, ja. Ja, ja.
Also ich habe die Schlachterbibel, da findet sich diese Aussage gar nicht.
Bitte sag uns, was die Schlachterbibel sagt.
Im Vers 19 steht, denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden.
Das meint also, überlass die Unreinheit einer Speise, die vielleicht sie haben könnte. Jetzt wären wir sogar im gesundheitlichen Bereich, überlass das den Darm. Ist das das rechte Verständnis? Mhm. Und was dann daraus wird. Die Juden hatten ja auch durchaus hygienische Vorschriften dann, nicht in Bezug auf diese Dinge. Woher kommt das dann jetzt, dass das als erklärt, alle Speisen für rein dargestellt wird? Doch seit einigen Jahrzehnten jetzt in den Bibelübersetzungen. Woher kommt das?
Ich meine, die Geschichte über den Zusammenhang mit 3. Buch Mose, Kapitel 11, wo über reines und unreines Fleisch gesprochen wird und so weiter. Man hat das erst ab dem 3. Jahrhundert nach Christus ist das reingekommen in die Christenheit, dass man angefangen hat, sich mit diesem Gedanken zu beschäftigen, dass das nicht mehr gültig ist. Und das hat man dann auch unter den Christen so angefangen umzusetzen. Erstaunlich ist aber später, wir sehen in der Apostelgeschichte, für Petrus war dieses Gesetz nach wie vor
gültig.
Ja. Und was mir einfach geholfen hat, das auch zu verstehen, ist, dass der Zusammenhang, wo hier Jesus spricht, die Dinge, die von außen kommen, die machen nicht unrein, sondern das, was von innen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und der Begriff, der hier steht mit unrein, das ist ein Begriff, der sonst im Alten Testament für eben diese Worte unrein, rein, 3. Buch Mose 11, wenn es die griechische Übersetzung des Alten Testaments ist, das ist nicht derselbe Begriff. Und der Begriff, der hier erwähnt wird in Vers 15 oder auch hier dann in den Versen, die wir gerade gelesen haben, dieser Begriff kommt nur hier in dem Kapitel vor. Der kommt auch sonst nirgendwo im Neuen Testament vor. Und er wird in diesem Zusammenhang mit unrein übersetzt, aber meint an anderen Stellen, wenn er denn erwähnt wird, eher das Wort gemeinsam, öffentlich.
Das heißt, unrein ist, wenn wir uns in alles, was allen gehört, mischen oder wenn wir gemeinsam mit allen sind.
Genau,
sind
ein Beispiel, wo dieses Wort eben kommt, aber nicht im Zusammenhang mit unrein ist, wo die Apostelgeschichte Kapitel 2 erwähnt, dass die Menschen alles gemeinsam hatten in der Urchristengemeinde. Aber da steht einfach, sie hatten es gemeinsam. Und jetzt sagt Jesus hier, dass die Dinge, die von außen kommen, die können dich quasi nicht unrein machen. Das ist so, als wärst du Teil des öffentlichen Lebens und da, wo Menschen zusammenkommen, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man es irgendwie übersetzen, unsere heutige Zeit mit dem Begriff, das, was vielleicht weltlich in unseren Worten verstanden wird, das Weltliche, wie soll dich das Weltliche selbst im Herzen direkt treffen oder das Säkulare, wenn man irgendwie, man möchte nicht säkular sein, aber die Frage ist wirklich, was ist in deinem Herzen? Und damit ich mich quasi, wenn ich jetzt in die Stadt gehe oder so, nicht verunreinige, gesagt, da musst du jetzt nicht irgendein Ritual machen, sagt Jesus. Und auch wenn du etwas isst, ja, und hier geht es ja auch um diese Sache, damit, dass die Speisen, ja, welche Speisen für die Juden damals, war es logisch, dass ein unreines Fleisch keine Speise ist. Das ist kein Essen zum Essen, sondern das ist prinzipiell nicht zum Essen da. Mhm. Das heißt, selbst wenn es eine reine Speise ist, selbst die reine Speise kann dich nicht unrein machen, sagt Jesus. Mhm. Und das ist das, was er hiermit sagen möchte. Das wird in deinem Herzen nichts verändern.
Das ist so ein bisschen wie sich gemein machen, nicht?
Genau.
Das haben wir so im alten Deutsch noch. In alten Bibelsätzen kommt das vor, macht euch nicht gemein. Im Sinne von, und das was so zum Beispiel alle tun, nicht so in der Form. Und hier ist gemeint, wenn das passiert, nicht, dass die Leute sozusagen sich unter das gemeine Volk mischen, dass sie dann sozusagen einen Schaden davon tragen, der durch diese rituellen Waschungen
getan wird. Genau, das ist diese Förmlichkeit. Ja.
Was hier noch auffällt, ist der Umstand, dass die Jünger ja nicht dabei sind, unreine Speise zu essen, genau. Dass Jesus hier rechtfertigen müsste. Sie essen hier Brot an dieser Stelle. Und das Zweite, was hier auftaucht, wenn man den letzten Vers anschaut, Jesus geht es hier nicht um die physische Gesundheit, sondern um die psychische Gesundheit. Deswegen zählt er die ganzen Nomen hier auf, was sie hier eigentlich im Sinn hat. Also das hat dann nichts mit dem Satz auch nur vergleichbar zu tun.
Und ich denke, er greift da nochmal diese Form an, dieses Formleben, ja, wo er sagt, ja, nur dieses, was reinkommt, dass das halt so heilig aussieht, das ist nicht genug. Ja.
Und das ist ja auch der Zusammenhang, weil davor haben sie genau ihn an diesem Vorwurf quasi versucht zu ergreifen.
Genau.
Und letzten Endes, davor spricht er über das Gesetz, hebt es hoch. Wir haben es auch, als er damals den Aussätzigen eben reinmachte, sagte, geh hin, zeig dich beim Priester nach dem Gesetz des Mose. Also das heißt, auch all die anderen Gesetze waren für Jesus entscheidend. Und der Satz ist entscheidend, Vers 9, die Gebote Gottes müssen über euren Satzungen sein. Und das haben die genau umgedreht.
Haben die genau umgedreht. Ganz krasser Wechsel. Wenn ich sage Phönizien und Tyrus, was fällt euch ein?
Ein Gebiet der sogenannten Unreinen.
Also, was ist im Alten Testament mit Syrophönizien? Was kommt von dort?
Naja, wir hatten in der Vergangenheit, also im Volk Israel hat es dort immer wieder mal Auseinandersetzungen gegeben, der König von Sidon oder König von Tirus. Da gab es auch damals den Handel mit dem Königreich Israel über Holz und so weiter.
Ja, ja.
Und aber es waren keine Juden.
Die
also,
Isabel kam von dort. Die Isabel kam von dort. Und der ganze Kult, den sie mitbrachte und der zur Zeit Elias so viel Unruhe machte, kam von dort. Die Syrophönizier haben diesen Kult ja in das ganze Mittelmeer getragen. Den hast du in Karthago, überall wo sie sind, findest du die Spuren.
Ich schätze, dass die Pharisäer aus Jerusalem nicht unbedingt dorthin gegangen wären.
Das ist jetzt der Punkt. Das heißt, Jesus setzt sich auseinander mit den Leuten aus Jerusalem und diskutiert diese Frage von rein unrein nach ihrem Kopf, nicht was sie sich als unrein vorstellen, und dann geht er nach Syrophönizien. So geht es hier weiter.
Das ist irgendwie ein Schlag ins Gesicht.
Ja. Ziemlich. Also das ist sehr erschütternd an der Stelle. Mhm. Kannst du das lesen?
Mhm.
Das wäre jetzt die Heilung der Tochter der Syrophönizierin von Vers 24 bis 30.
Mhm. Ja. Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr: Lasst zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und es werfe vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin. Der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der böse Geist war ausgefahren.
Also, dass Jesus rund um den See Genezareth ist, das sagt schon der Prophet Jesaja. Also wenn Jesaja über den Messias, der als Kind geboren wird, redet, ja, das ist Jesaja Kapitel 9, sagt als Einleitung am Schluss von 8, dort, wo die Stämme Sebulon und Naphtali wohnen, am Meer, und er meint damit das Galiläische Meer, den See Genezareth, dort wird man es wahrnehmen. Dort wird man es sehen. Und das ist tatsächlich so gekommen. Jesu Auftreten war in dieser Gegend. Nicht? Er hat zwar diesen Abstecher nach der Wüste Juda gemacht, im Zusammenhang mit der Versuchungsgeschichte, mit seiner Begegnung auch mit Johannes dem Täufer und so, aber dann sein Wirkungskreis eine ganze Zeit lang ist rund um den See Genezareth. Und dann geht er nach Phönizien. Wieso macht er das? Das passt ja gar nicht dazu.
Es schaut so aus, als hätte er irgendwie eine Agenda, als wäre es irgendwie ein Programm.
Mhm.
Und das wird irgendwie im Zusammenhang auch mit dem anderen Abschnitt irgendwie ziemlich deutlich. Als erstes ging es um unreine Gegenstände, worüber sich die Juden so aufgeregt haben. Jetzt geht es um sogenannte unreine Menschen.
Naja.
Und das Programm schaut so aus, erst nach Tyros, der nächste Abschnitt, wo er dann den Taubstummen heilt, da geht es nach Sidon.
Sidon, ja.
Und dann heißt es weiter auch ins Zehn-Städte-Gebiet.
Ja.
Das heißt, er macht dort eine richtig große Home-Run-Runde, um dann irgendwann mal wieder zurückzukommen, um zu gucken, ob in der Zwischenzeit sich was bei den Landsleuten geändert hat. Und er merkt, hat sich leider nichts geändert. Und bei seinen Jüngern hat sich auch nichts geändert. Quasi, ich frage mich manchmal, ob er die Runde nicht gemacht hat, um seinen Jüngern vielleicht die Augen zu öffnen. Was dann später spannend wird, weil er diese Frage immer wieder neu stellt. Versteht ihr noch nicht?
Also die Jünger sind ja so Begleiter sozusagen und die kriegen ja diese ganzen Auseinandersetzungen alle mit. Die werden unter sich auch diskutiert haben. Ich stelle mir das so vor, dass da manche Gespräche gelaufen sind und dass Jesus gar nichts gesagt hat. Ich glaube, dass das war schon so ein bisschen, da ist der Meister und da sind die Jünger und die haben da diskutiert, was sie da jetzt gesehen haben und gemerkt haben. Was sagt ihr zu dieser Diskussion über die Brosamen? Nicht, das ist, geht also um eine Frage. Also man könnte auch fragen, wie kommt diese Frau dazu, sich überhaupt an Jesus zu wenden? Was muss da schon alles passiert sein? Ich meine, wir sind in Markus 7, wir haben einige Geschichten gehört, aber was muss da alles geschehen sein, dass diese Frau auf die Idee kommt, ich gehe jetzt zu dem hin und frage ihn wegen meiner Tochter. Wie kommt die überhaupt auf die Idee, dass ihre Tochter von einem bösen Geist besessen ist? Also was ist da für eine Luzidität im Denken dieser Frau schon drinnen? Eine Griechin, einer Syrophönizierin.
Also es scheint so, als hätte sich schon irgendwie eine Vorahnung von dem Plan Gottes, der durch das Judentum auch irgendwie zu den anderen Menschen kommt. Sie nennt Jesus Christus hier Herr. Mhm. Das ist ein besonderer Titel. Mhm. Als Petrus berufen wurde von Jesus beim Fischfang, hat er ihn als erstes nur guter Meister genannt. Und später, als er merkte, was Jesus für ein Wunder getan hatte, ist er auf die Knie gefallen und hat gesagt, Herr, wer bin ich? Das, also im Sinne der Menschen in deiner Gegenwart. Und sie nennt ihn gleich so. Und sie hat auch ein gewisses Verständnis. Selbst die Hunde am Tisch von den Kindern Gottes quasi, die kriegen auch was. Also sie hat ein Verständnis dafür.
Sie hat sich das überlegt.
Ja.
Ja, sie hat sich das überlegt und sie wusste, an wen sie sich wandte. Also sie hat eine große Vorstellung über diese ganze Geschichte. Und ich denke mir, an das Wort angelehnt, das Johannes ja sagt, dann nicht, wenn alles aufzuschreiben wäre, was Jesus getan hat, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Also wir gehen mal davon aus, da ist so viel passiert rund um den See Genezareth, dass es bis zu dieser Frau gedrungen ist und sie in Jesus die Chance gesehen hat für ihr Kind, mit dem etwas nicht stimmte.
Ja, und in Matthäus wird genau das gesagt. Parallelevangelium Matthäus erwähnt es in Kapitel 4. Die Kunde von ihm erscholl nach ganz Syrien, auch in 10 Städtegebiet. Also das heißt, da gibt es ja nicht irgendwelche Mauern und Grenzen. Ja. Also das ist rübergekommen.
Die haben das mitgekriegt.
Naja, und Jesus schließt es hier auch nicht aus, von Anfang an ihr zu helfen. Er sagt ja, lass zuvor. Und wenn es nicht zuvor gibt, muss es auch ein danach geben. Mhm. Und an dem hält sie sich eigentlich fest hier.
Und er redet aber auch ein bisschen so, wie seine Jünger vielleicht reden würden. Wisst ihr, was ich meine? Was will die Fremde hier? Mhm. Und er sagt es so jetzt mal, wie sie es sagen. Er sagt das, ja, es ist nicht gut, das Brot den Kindern wegzunehmen. Wegzunehmen ist doch ein interessanter Begriff an der Stelle, oder? Ist das so gemeint, nicht? Jesus nimmt seinen was weg und gibt es den Fremden. Er hat so agiert, wie die Pharisäer agieren würden.
Und ich meine, nur die Tatsache, dass er ja jetzt von den Juden gerade weggegangen ist, zeigt ja schon, dass er ja eigentlich schon den Schritt gemacht hat, um das Brot mit anderen zu teilen. Ja.
Und keiner von den Jüngern sagt, Meister, wie redest du? Keiner sagt, aber Jesus, das kannst du doch so nicht sagen. Sagt keiner.
Die denken sich wahrscheinlich, genau.
Genau.
Gib's mir, zeig's
so denke
ja.
So denk ich es mir. Die sagen, ja, jetzt sag das ja mal gescheit. Und im Handumdrehen sitzen sie da und haben was zu diskutieren.
Das Interessante ist, dass am Ende die Frau etwas erkennt, was die Jünger später lang nicht erkennen.
Ja. Sie versteht, dass der Messias für alle da ist.
Interessant, auch beim Kreuz später bei Markus sehen wir ganz am Kreuz, die Szene am Kreuz, wo Jesus stirbt, es ist ein römischer Hauptmann, der als erster erkennt, das ist Gottes Sohn. Mhm. Was die Jünger lang nicht verstanden haben.
Also die Geschichte geht gut aus, nicht? Der Dämon ist dann am Ende ausgefahren. Und dann, also man hat auch den Eindruck, das kann man ja sagen an der Stelle, wenn man die Evangelien liest, es muss eine sehr stark dämonisierte Zeit, Gesellschaft gewesen sein. Das habe ich auch bei Ellen White gelesen im Zusammenhang mit der Auslegung über die 10 Jungfrauen. Finsterste Zeit der Weltgeschichte war damals, als Jesus kam. Und finsterste Zeit der Weltgeschichte wird sein, bevor er wiederkommt. Sie macht diesen Vergleich.
Wir hatten es ja schon davor in Markus 5, wo eben diese 2 Besessenen sind. Ja. Und das war auch aus dieser Gegend, aus diesem 10 Städtegebiet.
Genau. Ja, also da ist ziemlich was los in diese Richtung. Jetzt geht er, wie Alejandro vorhin gesagt hat, aus dem Gebiet von Tyrus wieder weg und geht über Sidon an den See, mitten in das 10-Städtegebiet. Das heißt also, der See, muss man sich so vorstellen, der geht so nach Norden und dann geht er halt, das ist jetzt von euch gesehen, da rüber, nicht? Und kommt rüber ins 10-Städtegebiet. Das wäre dann hier gelegen. Ja? Kannst du uns die Stelle lesen, Melmut?
Ja.
31 bis los.
Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See Galiläa, mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit dem Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Hephata. Das heißt, tu dich auf. Und zugleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst. Und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie ihn bekannt. Und sie erstaunten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen reden.
Und das ist alles ein Zitat der Weissagungen über ihn aus dem Alten Testament. Nicht? Hm. Was sagt ihr zu dieser Szene, wie er vorgeht? Nicht? Also wir kennen Jesus, wo er einfach spricht und die Sache ist erledigt. Und dann gibt es manchmal Heilungen, die sind so mit Aktionen verbunden, so wie auch diese hier. Nicht? Es heißt, er legte seine Finger in seine Ohren, berührte mit Speichel seine Zunge. Und dann betet er und sagt dieses Hephata. Und dann plötzlich kann der hören und reden. Was bedeuten diese Dinge? Habt ihr euch da was überlegt?
Es hat für mich fast den Eindruck, dass Jesus hier ein Stück wieder seine Schöpfung herstellt. Denn bei Adam ist er auch in Aktion getreten und hat den Hauch des Lebens durch die Nase geblasen. Mhm. Und hier haben wir jetzt auch wieder eine Schöpfung vor sich. Er macht was in Ordnung, was vorher eigentlich kaputt war. Mhm. Und dabei legt er Hand an. Also er spricht nicht nur, sondern nimmt seinen eigenen Speichel und seinen Finger und legt die rein und beweist hier, dass eigentlich er diese Schöpferkraft hat, es wieder in Ordnung zu bringen. Und was natürlich auch noch hier sichtbar wird, diese Nähe, die er hier zu diesem Menschen ausdrückt, das muss mit ihm auch was ganz Besonderes gemacht haben.
Hm. Ein Gedanke,
der ich empfinde das sehr intim, das meine ich, was er hier macht. Und das ist, also man schaut zu und denkt sich, das ist eine ungeheure Nähe, die er zu diesem Menschen aufbaut, den er da heilt. Hm. Ja.
Er baut Nähe auf zu Menschen, zu denen die Pharisäer niemals Nähe aufgebaut haben.
Niemals.
Und zwar erstens mit Frauen, die damals im Judentum, was das Geistliche anging oder die Lehre, nicht beachtet worden sind. Auch das Zeugnis einer Frau war damals im Gericht, nennt sich nicht gültig. Er baut hier Nähe auf zu einem Mann, der eigentlich große Probleme hat, der leidet. Später auch zu Menschen, die hungern. Wo die Jünger noch nicht mal auf die Idee kommen, wo sollen wir denn Essen herbringen? Brot für die Unreinen. Und das Interessante ist, dass Jesus ja auch in seiner Predigt damals in seiner Heimatsynagoge sagte, ich bin gekommen, der Geist Gottes ist auf mir, um zu verkündigen den Armen das Gute, das Evangelium, den Blinden, dass sie sehen sollen, die gefangen sind, dass sie frei werden. Und das hat er alles live an ihren Augen zur Schau gestellt durch Wunderheilungen, aber er hat es immer auch in einer zweiten, tieferen Ebene gemeint, nämlich ihre geistliche Blindheit, ihre geistliche Taubenohren und dieses Stummseins zu öffnen. Und das wird erstaunlich hier in diesem ganzen Zusammenhang immer wieder deutlich, wenn man jetzt hier den roten Faden sieht. In Kapitel 6, 52 heißt es, die Jünger waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. In Kapitel 7 heißt es in Vers 18, seid ihr denn auch so unverständig? Und dann später in Kapitel 8 heißt es, versteht ihr noch nicht, das ist der Vers 17, begreift ihr noch nicht? Und dann am Ende Kapitel 8, 21, begreift ihr denn noch nicht zu seinen Jüngern? Und dann sagt er dazwischen drin, ihr habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht. Und er verbindet eigentlich die Wunderheilungen hier bei dem Taubstummen, später, ich greife jetzt eine Woche voraus, also auch bei der Heilung des Blinden, wo er zweimal die Berührung machen muss, auch wo er Speichel auf die Augen legt, genauso, sonderbar sehr nah. Er sagt, im Grunde genommen sind diese Wunder lebendige Gleichnisse von eurer geistlichen Blindheit. Und ich möchte so tief in euer Herz hineingreifen, dass ihr sehen könnt, wer ich bin. Denn es geht ja um die ganze Zeit um die Frage, wer ist dieser Jesus? Ich möchte, dass ihr erkennt, wer ich bin, dass ihr das auch aussprechen könnt, dass ihr das erkennt, dass ihr das mit dem Herzen annehmt. Mhm.
Was mir hier noch auffällt, ist, dass auch den Heiden die Möglichkeit gibt, dass ihr Glaube wachsen kann. Weil bei der ersten Begegnung, wo er die Besessenen heilt, schicken sie ihn fort, weil er ihnen Leid um die Schweine war. Und jetzt machen die ganze Arbeit, Missionsarbeit, die zwei, die übergeblieben sind. Und jetzt bringen sie sofort den hin, weil sie von Jesus seiner Kraft gehört haben. Und er bringt sie hier weiter, er führt sie weiter und sieht, dass er wirklich der Messias ist, der Schöpfer der anderen
Heiden. Also die Heiden erfahren ihn tatsächlich als Messias, was für sie ganz großartig war und die Jünger mit Unverständnis erfüllte. Aber gleichzeitig durch diese immer wieder Anreden, die er da hat, in Bezug dann auf die Jünger, sagt er, ich heile einen Blinden, aber ihr seid blind. Ich heile einen Tauben, aber ihr seid taub. Ich heile einen Stummen, aber ihr seid stumm. Das ist schon starker Tobak.
Und das zeigt auch, dass sein Fokus war nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit nur drauf schauen, dass er heilt, sondern eben das dahinter verstehen. Er wollte nicht, dass die Kunde von der ganzen Heilung nach außen geht, sondern dass sie das Prinzip verstehen. Ja.
Aber
das haben sie nicht verstanden, aber die Heilung haben sie weitererzählt.
So funktioniert nicht im Markus-Evangelium. Das kommt ja häufig vor, seit dem ersten Kapitel, dass er sagt, erzählt es nicht, aber sie halten sich nicht dran.
Ja.
Im Gegenteil. Gut. Fazit. Was ziehen wir als Fazit? Ich fasse es so zusammen. Ich glaube, dass uns in diesem Kapitel bewusst wird, dass Jesus sich offen anlegt mit denen, die ihn, sein Wort, seinen Geist, seine Absichten falsch darstellen. Das religiöse Establishment seiner Zeit lässt er sozusagen nicht ungeschoren an dieser Stelle, nicht mehr. Nicht? Er widerspricht den Pharisäern, den Schriftgelehrten und sagt klipp und klar, so wie ihr das Volk lehrt, so geht das nicht. Macht ständig das Gegenteil von dem, was sie machen, was nicht immer bedeutet, dass das Volk ihn versteht, aber sie erfahren auf jeden Fall, dass er etwas Besonderes ist und das führt dann dazu, dass die Feindschaft gegen ihn von Seiten derer, die aus Jerusalem kommen, immer stärker wird. Also wir sind da im Evangelium jetzt an der Stelle, wo wir merken, die Probleme nehmen zu. Der Druck steigt. Und das werden wir auch in den nächsten Kapiteln dann sehen. Der Druck steigt ständig weiter, nicht? Bis es dann eben kommt zu dieser letzten Reise nach Jerusalem. Dankeschön. Wollen wir auch mit einem Gebet abschließen?
Sehr gerne. Ja. Guter Gott im Himmel, danke von Herzen, dass du uns hier aufs Neue aufgezeigt hast, wie verkehrt es sein kann, wenn wir Satzungen und Traditionen aufrechterhalten und das eigentliche Thema verfehlen, nämlich dass du in uns wohnen willst und dass du es bist, der uns von Herzen verändern will. Danke für diese Betrachtung und dass du uns neu zeigen willst, worauf es wirklich ankommt und dass wir auf dich hören, wie Jünger auf dich hören, dass wir nicht es verabsäumen, Zeit mit dir zu verbringen, um das Wesentliche auch zu versäumen, wie es denn damals den Pharisäern gegangen ist. Danke, dass du uns dabei helfen willst, nah bei dir zu bleiben und auf das Wesentliche zu fokussieren und hab von Herzen Dank dafür. Amen.
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 Vielen Dank, dass du beim heutigen Bibelgespräch zugehört hast. Wir hoffen, dass du dadurch Inspiration gefunden hast und praktische Anwendungen mitnehmen konntest. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Gottes Segen.